Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt für den heutigen Sonntag steht in Römer 14, Verse 10 bis 13 und lautet: Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, Paulus spricht im 14. Kapitel des Römerbriefes über einen wichtigen Aspekt im Miteinander der Gemeinde. Das Problem ist, es gibt oft große Unterschiede in der Beurteilung dessen, was der eine oder andere tut, wie er lebt und handelt. Der unmittelbare Anlass für die Ausführungen des Paulus war ja die Frage, ob ein Christ Fleisch essen dürfe, das in einem Tempel einem Götzen geopfert worden war und anschließend auf dem Markt feilgeboten wurde. Der Apostel nahm diese Frage auf und erklärte, dass es möglich sei, denn alles, was Gott geschaffen habe, sei gut, wenn es durch Danksagung geheiligt werde. Aber der Apostel wusste auch, dass es Menschen gab, Christen gab, die solches Fleisch nicht mit gutem Gewissen essen konnten. Sie hatten das noch in Erinnerung, sie hatten die Götzenmahlzeiten noch in lebendiger Erinnerung und von daher hatten sie ein schlechtes Gewissen dabei, einem Götzen geopfertes Fleisch essen zu können. Im Blick auf diese Menschen ermahnte der Apostel seine Leser: Der Schwachen im Glauben nehmt euch an und streitet nicht über Meinungen. Das heißt also, die Starken im Glauben, die sich kein Gewissen machten beim Essen des Götzenopferfleisches, sollten darauf Rücksicht nehmen, dass es andere gab, die ein beflecktes Gewissen bekommen hätten, wenn sie Götzenopferfleisch gegessen hätten. Und darauf sollten sie Rücksicht nehmen, ihnen keinen Anstoß geben. Nun ist das heute nicht unmittelbar unser Thema. Es gibt ganz andere Anlässe für Meinungsverschiedenheiten. Je nach kulturellem Umfeld und gemeindlicher Ausrichtung werden Fragen aufgeworfen, wie etwa die folgenden: Darf ein Christ einen Ferrari fahren? Darf ein Christ fernsehen? Darf er rauchen? Darf ein Christ ein teures Hobby haben? Darf eine Christin Blue Jeans tragen? Muss eine Frau beim Gebet eine Kopfbedeckung tragen? In konservativen Gemeinden werden Fragen dieser Art nach wie vor diskutiert und wir bemerken, dass es dabei um die Frage geht, wie ein Christ mit geschöpflichen Dingen umgeht. Die Mehrzahl unserer Gemeinden ist indes mittlerweile so permissiv, so nachlässig geworden, dass wir fast alles gutheißen. Die gesellschaftlichen Entwicklungen haben die Gemeinden in den letzten Jahren und Jahrzehnten überrollt und bestimmen das alltägliche Handeln der Christen in einem viel größeren Maße als die Heilige Schrift. Vorbei sind die Zeiten, die die Älteren unter uns noch erlebt haben, als man sich über obige Fragen stritt. Und nicht selten verband sich dann mit solchen Diskussionen das abschätzige Urteil über einen Mitchristen, eben weil er das eine oder andere tat, was man selbst für falsch oder unangemessen hielt. Und religiöser Eifer ist im Blick auf ethische Fragen nur zu schnell gesetzlich, unbarmherzig und vielleicht sogar aggressiv. Was aber sagt die Heilige Schrift? Sie spricht von der Freiheit des Christen, mit der wir uns im ersten Teil unserer Predigt beschäftigen müssen. Das ist nämlich der unmittelbare Zusammenhang, in dem unser Predigttext steht. Sodann spricht die Schrift davon, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen. Das wird uns im zweiten Teil beschäftigen. Und über allem steht die Aussage, dass der Christ Rücksicht auf seinen Bruder nehmen soll. Das soll uns im dritten Teil beschäftigen. Kommen wir zum ersten Punkt und sprechen über die Freiheit des Christen. Das Erste, was wir uns in diesem Zusammenhang vor Augen führen müssen, ist eben die Freiheit, die dem Christen durch das Evangelium gegeben ist. Der Christ steht nicht mehr unter der Verpflichtung, mit religiösen Werken oder symbolischen Akten seine Loyalität gegenüber Gott zu demonstrieren. Schauen wir auf den alttestamentlichen Hintergrund. Das jüdische Volk musste im Rahmen der sinaitischen Ordnung, im Rahmen des Mosebundes, eine Fülle an Reinheitsvorschriften beachten. Der gesetzestreue Jude durfte zum Beispiel kein Schweinefleisch essen. Unreine Tiere und Tote waren für ihn tabu. Fasste er sie an, galt er für eine bestimmte Zeit als unrein. Ferner musste er den Sabbat halten und darauf achten, an diesem Tag nichts Falsches zu tun. Er musste außerdem seine regelmäßigen Opfer bringen. Er musste darauf achten, dass er mit den Früchten seines Landes richtig umging. Und so war das Leben des Juden durch zahlreiche Vorschriften geregelt, die oft ganz konkret in den Tagesablauf eingriffen. Auf diese Weise machte das Gesetz des Mose die Menschen unfrei. Das aber hat sich mit dem Ende der mosaischen Ordnung in Jesus Christus, also mit dem Zustandekommen des neuen Bundes, geändert. Denn Jesus hat das Gesetz erfüllt. Er ist der reine, in dem die Christen vor Gott rein sind durch den Glauben. Er ist der Gerechte, so dass sie durch den Glauben, die Christen, durch den Glauben an ihn gerechtfertigt sind. Dann sollten wir auch auf die heidnische Welt schauen. Auch sie hatte ihre oft fragwürdigen Vorstellungen von den Dingen dieser Welt. Wenn ein römischer Bauer pflügen wollte, dann musste er zuvor etwa 2 Dutzend Gottheiten besänftigen. Und erst dann durfte er es wagen, auf seinem Acker aktiv zu werden. Mit anderen Worten, er hatte Angst davor, der Schöpfung zu begegnen, sie zu bebauen. Er hatte ein mythologisches Verständnis der Schöpfung, das es ihm verbot, den geschaffenen Dingen frei gegenüberzutreten. Dann gab es damals die Gnostiker. Sie hielten die Schöpfung für böse und wollten möglichst wenig mit den geschaffenen Dingen zu tun zu haben. Ihr Denken war nicht eigentlich christlich, aber es hat die frühe Kirche in einem beachtlichen Ausmaß beeinflusst und dazu geführt, dass viele Christen die geschöpflichen Gaben verachtet haben. Ehe und Besitz, Leben und Wohlstand. Dann gab es die Neuplatoniker. Sie haben die Schöpfung zwar nicht für böse gehalten, aber eben für etwas Niedrigeres gegenüber dem Geistigen und Jenseitigen gegenüber Gott. Und so hielten sie dann das kontemplative Leben für erstrebenswerter als die aktive Beschäftigung mit den geschöpflichen Dingen. Es war der Kirchenvater Augustin, der dieses Denken in breiter Form aufgenommen hat und damit auch die abendländische Kirche und eben auch das Abendland damit ganz nachhaltig geprägt hat. Und auf diesem Denkhintergrund ist zum Beispiel das Mönchtum zu sehen. Aber auch die Mystik und zahlreiche andere asketische Bewegungen, die gemeint haben, dass eben der Verzicht auf die irdischen Dinge oder die Abwendung von ihnen Gott wohlgefälliger sei als das aktive Engagement in Ehe und Familie, in Bildung und Wissenschaft, in Kultur, Wirtschaft und Handel. Und heute? Na, das sind es, die rot-grünen Ökofaschisten, die die Schöpfung mythisieren. Hinter ihrer Agenda stehen entweder die Angst vor der Technik oder gar ein schlechtes Gewissen wegen der Technik. Und sie umgeben sich dann mit dem Schein des Rechts und erfinden Umweltabgaben und Steuern, um den aktuellen Ökokult zu finanzieren, so etwa in Form des Ausstiegs aus der Kernenergie. Und dann sind da die Vegetarier oder eben die Veganer, die unter Verweis auf angeblich wissenschaftliche Erkenntnisse den Konsum von Fleisch verurteilen. Und wir sehen, auch in der Gegenwart wird der Umgang mit geschöpflichen Dingen problematisiert, mythisiert und entsprechende Weltanschauungen ringen um öffentliche Geltung. Und das Ergebnis dieser verschiedenen Denkweisen ist Unfreiheit im Umgang mit den geschöpflichen Dingen. Man macht sich ein schlechtes Gewissen, wenn man ein Schwein schlachtet. Ein Christ, der so denkt, muss immer ein irgendwie schlechtes Gewissen haben, wenn er es mit der Schöpfung zu tun hat. Erfolg, Gesundheit, Reichtum, gute Qualität, Energie und generell die Freude an geschöpflichen Dingen sind dann für ihn verdächtig. Und so hat sich mit dem mittelalterlichen katholischen Christentum immer auch diese trübselige Bewertung der leiblichen Dinge verbunden. Die geistigen Fähigkeiten des Menschen, das Denken oder der Wille wurden hingegen ganz optimistisch bewertet. Und das zeigte sich darin, dass der mittelalterliche Mensch zum Beispiel Krankheit für einen Segen Gottes hielt, weil sie den Menschen angeblich zu Gott führte, während er Gesundheit als Anlass wahrnahm, gottlos zu leben. So denkt man heute zwar nicht, aber bis auf den heutigen Tag schütteln ernstmeinende Christen sichtbar oder unsichtbar den Kopf über anderen Christen, die sich an einer wohlschmeckenden Mahlzeit, am ehelichen Leben, an einem gut ausgestatteten Auto, an einem gelungenen Kunstwerk, an einem anregenden Film, an einer guten Zigarre oder an einem durchaus teuren Urlaub erfreuen. Bis auf den heutigen Tag spukt die Askese als der gottwohlgefälligere Weg eines Christen in den Köpfen der Menschen. Im Übrigen nicht nur der Christen. Dem allem gegenüber spricht das Evangelium in großer Klarheit von der Freiheit, die uns in Christus gegeben ist. Der Christ muss sich kein schlechtes Gewissen machen, wenn er die Schöpfung gebraucht. Die Schöpfung ist von Gott. Gott trägt sie, er erhält sie. Der Christ kann um Gottes Willen die geschöpflichen Gaben gebrauchen, denn Christus ist der Herr aller Dinge. Also muss der Christ keine Angst haben, dass ihm ein böser Geist etwas schaden könnte, wenn er einen Acker bebaut, ein Haus baut, einen Ferrari fährt, einen guten Wein trinkt, einen Tunnel bohrt oder mit einem Schiff in See sticht. Ich komme damit zum zweiten Punkt und spreche über die Verantwortung des Christen vor Christus. Mit dem, was das Evangelium zur Freiheit in Christus sagt, entlässt Gott den Christen nicht in die Beliebigkeit seiner Wünsche. Vielmehr stellt er heraus, dass ein Christ vor Christus selbst steht. Christus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das betont Paulus mit dem Jesaja-Zitat. So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. Und wir erinnern uns, dass Paulus ganz ähnlich an die Philipper schreibt, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Einsicht soll das Handeln des Christen tragen. Paulus sagt darum in den Versen vor unserem Predigtext, unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. So lesen wir es in Römer 14 in den Versen 7 und 8. Das heißt, der Christ gehört Christus. Er ist Christi Eigentum. Und dieses Eigentumsverhältnis bestimmt nicht nur das Bewusstsein des Christen, sondern auch und gerade seinen Leib. Paulus begründet dies in seinem Brief an die Korinther mit den Worten, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. 1. Korinther 6, 19 und 20. Und damit rückt das leibliche, das diesseitige Leben wieder in unser Blickfeld. Also, es ist nicht egal, was der Christ Tag aus, Tag ein mit seinem Leibe macht. Der Leib ist ja die Wirklichkeit, in der der Christ lebt. Ja, der Mensch ist nur da, indem er leibhaftig da ist. Das Besondere beim Christen aber ist, dass Christus durch den Heiligen Geist in ihm gegenwärtig ist. Durch den Glauben hat der Christ den Geist Christi. Und so ist auch der Leib Christi Eigentum. Hinzu kommt, dass jeder Christ einst vor dem Richterstuhl Christi erscheinen muss. Nicht damit über sein Heil oder seine Verdammnis entschieden würde, sondern damit er den ihm von Gott in seiner Gnade zugedachten Lohn in der künftigen Welt erhalte. Das bekräftigt Paulus ebenfalls in seinem zweiten Brief an die Korinther, wenn er sagt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. 2. Korinther 5, Vers 10. Und die Folgerung, die Paulus daraus zieht, lautet, so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und das heißt, jeder Christ steht in erster Linie vor Christus und ist ihm verantwortlich, nicht Menschen. Und diese Einsicht sollte einen jeden von uns veranlassen, seinem Mitchristen die Freiheit zu lassen, sein Leben so zu gestalten, wie er es meint, vor Christus verantworten zu können. Christus jedenfalls wird in seinem Gericht darüber befinden. Die Christen stehen ja nur deswegen zusammen, weil sie an Christus glauben. Ihre Gemeinschaft untereinander ist nicht von gegenseitiger Sympathie oder Antipathie bestimmt, also nicht davon, ob einem die Lebensweise des anderen gefällt oder nicht, sondern eben von ihrem Glauben an Christus, unter dem sie beide stehen und der sie miteinander verbindet. Wer im Glauben an Christus lebt und unter der Herrschaft Christi steht, dessen Leben ist nicht eine Funktion von Geboten und Verboten. Das sind nicht die Kategorien, die dem Evangelium gemäß sind. Der Christ lebt im Glauben an Christus und er wird sein Handeln, das, was er tut, nicht instrumentalisieren, um bei Gott etwas zu verdienen. Und er wird es auch nicht instrumentalisieren, um seinen Mitchristen zu zeigen, was für ein toller Christ er ist. Er ist in seinem Handeln frei, das zu tun, was er in seinem Gewissen als recht oder billig erkennt, wenn so denn sein Gewissen an Gottes Wort gebunden ist. Christus aber befreit den Menschen nicht zur Askese, sondern zum rechten Gebrauch der geschöpflichen Gaben. Nicht zum Verzicht auf den Gebrauch der geschöpflichen Gaben, sondern zum rechten Gebrauch. Und dazu schreibt Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 6 in den Versen 12 bis 13, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Das heißt, dass der Christ alles, was ihm Gott zur Speise gibt, guten Gewissens essen kann. Und damit ist auch die Frage, ob ein Christ Götzenopferfleisch essen darf, beantwortet. Doch wir müssen daraus nun schließen, dass damit auch viele anderen Fragen beantwortet werden. Denn vom Evangelium her hat ein Christ die Freiheit, sich einen Ferrari zu kaufen, so er denn das nötige Geld dafür aufbringen kann. Er muss dies aber vor Christus verantworten und nicht vor Menschen. Und kein Mensch hat das Recht, ihn dafür zu tadeln. Die Frage bleibt nur, ob es billig ist, wenn er einen Ferrari fährt. Und damit komme ich zum dritten Punkt und spreche über die Liebe unter Christen. Das Neue Testament sieht die Freiheit der Christen immer auch in der Zuordnung zum Nächsten, insbesondere zu Mitchristen. Freiheit heißt nicht Beliebigkeit. Und Freiheit kann auch nicht darin bestehen, den eigenen Egoismus auf Kosten anderer auszuleben. Das würde, wenn man die Dinge zu Ende denkt, zu einem Kampf aller gegen alle führen. Paulus sagt hier: Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Konkret heißt das die Rücksicht auf den Schwachen im Glauben für den Christen dahin, ihn nicht mit seiner Freiheit zu vergewaltigen. Es gibt Christen, die in ihrer Erkenntnis Christi nicht so weit sind, dass sie die geschöpflichen Dinge frei gebrauchen können. Sie machen sich ein Gewissen daraus, wenn sie bestimmte Dinge, bestimmte Speisen, Getränke, technische Erzeugnisse, Kleider, Medikamente oder was auch immer gebrauchen. Auf diese Menschen gilt es, Rücksicht zu nehmen. Deswegen konkretisiert der Apostel Paulus dieses »Alles ist erlaubt«, indem er an die Korinther schreibt: »Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern das, was dem anderen dient.« 1. Korinther 10, 23 und 24. Mit anderen Worten, der Christ muss bei seinem Umgang mit den geschöpflichen Dingen auch fragen, was dem Nächsten dient. Wenn also ein Christ beispielsweise reich ist und viel Geld hat, dann soll er sich fragen, wie er mit seinem Besitz seinem Nächsten dienen kann. Nicht, dass Christus von ihm erwarten würde, seinem Reichtum zu entsagen, aber was er fröhlichen Herzens und guten Gewissens abgeben kann, möge er geben. Weiter sagt Paulus: Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden, noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes, so wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Das aber heißt, wenn der Nächste ein Problem damit hat, dass man in seiner Gegenwart zum Beispiel ein alkoholisches Getränk zu sich nimmt, dann ist es besser, dies nicht zu tun. Und allemal verwerflich ist es, seinen Nächsten gegen seine Überzeugungen dazu zu verleiten, mit einem Alkohol zu trinken und damit gegen sein Gewissen zu handeln. Wenn Paulus dann aber fragt: Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Dann macht er mit diesen zwei rhetorischen Fragen dem einzelnen Christen das Recht streitig, über andere Christen ein Urteil zu fällen, so sie denn nicht offen den Geboten Gottes zuwiderhandeln. Derjenige, der keinen Alkohol trinkt, hat keinen Grund, den zu verurteilen, der solchen trinkt. Und derjenige, der in Christus seine Freiheit gebraucht, soll nicht auf den herabsehen, der in seinem Gewissen schwach ist. Wenn also ein Christ sich eine Zigarre anzündet und noch ein gutes Bier dazu trinkt, dann hat keiner das Recht, ihn zu tadeln oder ihm gar den Glauben abzusprechen, denn er übertritt ja keines der Gebote Gottes. Wenn eine Christin Blue Jeans trägt und ihren Mann um Christi willen als ihr Haupt achtet, dann kann ihr niemand vorwerfen, sie würde gegen Gottes Gebot verstoßen oder die geschöpfliche Ordnung missachten. Wenn ein Christ als Geschäftsmann mit ehrlich erworbenem Geld sich einen Ferrari kauft, dann sündigt er nicht. Das Reich Gottes besteht nicht in frommer Gesetzlichkeit. Paulus sagt wenige Verse nach unserem Predigtext: Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das bedeutet, das Wesentliche im Christsein und in der Teilhabe am Reich Gottes sind nicht äußerliche Vorschriften über den Gebrauch der geschöpflichen Gaben, sondern das Wesentliche ist die Erkenntnis Christi, der Friede mit Gott durch den Glauben an ihn und die Freude an den Heilsgaben in Christus. Lasst mich zum Schluss kommen. Wenn Menschen offen gegen Gottes Gebote handeln, etwa in Form einer Abtreibung, eines Diebstahls oder des Ehebruches oder im Falle von Streitsucht, Geldgier oder Lüge und nicht weniger bei vorgetragener falscher Lehre, dann steht freilich Sünde im Raum. Und diese muss angesprochen und ausgeräumt werden, indem der Pastor oder ein Gemeindeältester das Problem mit dem Betreffenden klärt. Aber eben vor Gott, durch das Bekenntnis der Sünde und durch den Zuspruch der Vergebung. Und, soweit nötig, auch vor Menschen. Unser Predigtext aber ist ein starkes Argument gegen die Vereinnahmung des Christen durch andere Christen, etwa durch Pastoren oder selbsternannte Lehrer. Selbst wenn der normale Christ das Bedürfnis nach Lehre, nach Orientierung und Leitung hat, soll der Pastor die Christen eben nicht auf sich, sondern auf Christus ausrichten. Er sollte sich vor allem hüten, Richtlinien für das christliche Leben aufzustellen, die nicht durch die Heilige Schrift gedeckt sind. Richtlinien, die vielleicht gut gemeint sind, aber den Nächsten vereinnahmen. Und ein jeder Christ möge so und soll so leben, wie er es vor Jesus Christus verantworten kann. Er ist unser Richter. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.